Jonathan ja schon gesagt hat, wir befinden uns mittendrin in unserer Serie Wir leben Liebe. Man kann ja viel über Liebe reden, aber wenn man sie nicht tut, was ist es denn dann? Geht das eigentlich, Liebe nur in der Theorie? Ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass Lieben ein Verb, ein Tu-Wort ist. Das hatten wir letzten Sonntag schon mal hier. Aber wir Prediger, wir machen uns immer besonders schnell angreifbar, wenn wir über etwas predigen, was wir selber nicht tun. Da habe ich mir auch gedacht, ja, wie kann ich denn das hier vorne praktisch machen? Kann ich denn jetzt hier Umarmungen anbieten? Kann ich jetzt irgendwie euch vorschlagen, wer einen Kuss haben will, der soll doch jetzt bitte nach vorne kommen? Will doch hoffentlich keiner von euch, oder? Will doch hier keiner sehen, oder? Wenn doch, dann treffen wir uns nachher draußen und wir werden Liebe praktisch werden lassen. Ich hoffe aber, dass viele von euch die Hausaufgabe von Heinz das letzte Mal gemacht haben, wo wir anhand von 1. Korinther 13 uns mal angeschaut haben, wie es eigentlich mit meiner Liebe ausschaut. Gibt es jemanden unter uns, der mit seiner Liebe angeben oder prahlen könnte? Was kam denn bei euch raus, als ihr das ausgefüllt habt? Wenn ja, gibt es irgendjemand, wo besonders gut abgeschnitten hat bei der Hausaufgabe? Keiner? Und würde ich sagen, kommt doch ihr bitte oder du nach vorne, halte du die Predigt, das ist besser von jemand, der das beherrscht, als jemand wie ich, der da noch nicht so gut drin ist. Also wenn jetzt keiner von euch kommt, dann mache ich weiter. Denn wir befinden uns im 1. Johannesbrief. Und heute ab Kapitel 4, 7 bis 21. Ich möchte es mit euch lesen. Und da heißt es nämlich, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe, die kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Interessanterweise ist ja heute der 1. Mai. Das ist nicht nur der Tag der Arbeit, sondern was ist der 1. Mai sonst noch? Für was ist er sonst noch berühmt? Naja, Vatertag sind wir noch nicht. Nee. Für das Maibaumstellen. Kennt sich da einer aus in unserer Runde hier mit Maibäumen? Keiner. Du hattest schon mal einen. Super. Also, es gibt ja diese Tradition, dass in der Nacht zum 1. Mai heimlich Maibäume unter das Fenster seiner Angebeteten gestellt werden, ja? Um zu signalisieren, dass man ihr den Hof macht. Sollten andere Romeos einen Baum unter das gleiche Fenster stellen, dann wacht man in der Nacht unter dem Fenster, um den anderen Baum dann zu zerstören oder wegzuschaffen, damit, wenn die Frau morgens aufwacht, sie nur den Maibaum sieht von dem Romeo. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, was da manchmal auf Dörfern nachts los ist, wenn die sich da unter dem Fenster bekämpfen, wenn da mehrere Romeos ihrer Julia den Maibaum stellen wollen. Der schönen Tradition wegen habe aber auch ich meiner heutigen Frau in dieser Nacht einen Maibaum unter das Fenster gestellt und ich hatte glücklicherweise damals einen Patienten, der ein Waldarbeiter war. Den habe ich gefragt, ob er mir denn so einen Baum hätte. Und wir gingen dann in den Wald und ich hatte damals noch diesen Mazda 121, wenn ihr doch den könnt, der so aussieht wie so ein Ei. Aber er hatte die Besonderheit, dass man das Dach von vorne aufmachen konnte und von hinten. Ja, also ich habe das sehr geschätzt, meine Frau nicht. Aber als ich dann in dem Wald war und dieser Waldarbeiter mir diesen Baum dann dahingestellt hat, da habe ich gesagt, oh, das kann ich nur mit offenem Dach transportieren. Und dann haben wir diesen Maibaum dann vorne in die Beifahrerkabine reingestellt und der Rest des Baumes hing über das Auto hinten hinaus. Also man hat nicht mehr viel von dem Auto gesehen, weil unheimlich viele Äste und Zweige und Blätter da noch dran hingen. Und so bin ich dann von Hohenhaslach nach Ludwigsburg gefahren und habe meine Komplizen Samuel und Daniel Wagner angerufen, die ja nachts immer frei haben. Ja? Die haben ja nachts nie was zu tun, die sind ja immer für sowas offen. Und die waren natürlich gleich bereit, mit mir diesen Maibaum zu stellen. Und wir sind dann in der Nacht, ich muss mir vorstellen, Samuel auf dem Beifahrersitz und Daniel unter dem Baum hinten auf dem Rücksitz. Vom Daniel hat man gar nichts mehr gesehen in dem Auto. Und wir sind dann nach Linsingen gefahren und in der Straße, wo Kerstin gewohnt hat, wo meine Schwiegereltern ihr Haus haben, da haben wir ein Stückle weiter weg dann geparkt. Und bei Kerstin brannte Licht im Fenster. Und wir dachten, wir können ja nicht den Maibaum stellen, wenn sie noch wach ist. Und so saßen wir Stunden über Stunden in einem Auto, wo ein Baum aus dem Auto raushängt, wo man von dem Auto nimmer viel gesehen hat, saßen wir da, um zu warten, dass das Licht in ihrem Fenster ausgeht. Und nach ungefähr 3 Stunden oder so, die Leute sind an uns vorbeigelaufen, haben wir den Kopf geschüttelt. Wir sind da gesessen, haben gewartet, dass ihr Fenster dunkel wird und es ist nicht dunkel geworden. Dann haben wir gesagt, nach 3 Stunden, das ist egal, es ist mitten in der Nacht. Wir laufen jetzt mal langsam los und versuchen, den Baum unter ihr Fenster zu stellen. Aber da mein Schwiegervater so jemand ist, der alle Gefahren schon kommen sieht, hat er ja Bewegungsmelder am Haus installiert. So haben wir erst einmal rausfinden müssen, wie wir eine Jacke über diese Bewegungsmelder hängen können, damit die nicht anschlagen. Als wir das geschafft haben, konnten wir auf die Garage klettern und dann über die Garage dann den Maibaum aufstellen, dekorieren. Und als wir das geschafft haben, das Licht hat immer noch gebrannt bei Kerstin, bin ich vollen Stolzes dann nach Hause gefahren und habe gedacht, super, die wird sich freuen, wenn sie das am nächsten Morgen sieht. Und als wir heimfuhren, uns hat niemand bemerkt. Ich habe das Zeichen meiner Liebe unter Kerstins Fenster positioniert. Am nächsten Tag hörte ich dann, dass mein Schwiegervater, sobald er den Baum entdeckt hat, auf die Garage stieg und Kleinholz draus gemacht hat und den sofort zersägt hat. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass Kerstin bei brennendem Licht schläft und sie ja schon lange geschlafen hat, nur sie schaltet das Licht nach dem. In der Zwischenzeit schaltet sie das Licht aus. Ja, das hat sie sich abgewöhnt. Aber wir Menschen, wir erfinden Dinge, um unsere Liebe zu zeigen. Manche ganz außergewöhnliche Sachen sind da schon gemacht worden. Von einem jungen Mann hörte ich mal, dass er in Japan hunderte von Kilometern gelaufen ist, zu Fuß, mit einem GPS-Sender, um hinterher auf einem Computer seiner großen Liebe die Strecke dann zu zeigen. Und wenn man dann dieses Bild, was dieser GPS-Sender aufgezeichnet hat, dann aus der Himmelsperspektive ansieht, dann stand da, willst du mich heiraten? Das heißt, er ist diese ganze Strecke des Satzes, willst du mich heiraten, hunderte von Kilometern abgelaufen, nur um nachher aus der Himmelsperspektive das auf der Erde sichtbar zu machen. Wow, oder? Dann habe ich dann noch eine Sache gehört, fand ich auch ganz, ganz besonders. Und zwar hat einer den Ring, den er für seinen Antrag gekauft hat, an einen Heißluftballon gehängt, so einen kleinen. Ja. Und diesen, dann hat er zusätzlich noch eine Videokamera installiert und auch noch einen GPS-Sender, um das ganze Ding nachher wiederzufinden. Und das hat er dann in den Himmel steigen lassen, und zwar so weit in die Stratosphäre bis am Rande des Weltalls. Und diese Videokamera hat es aufgezeichnet, dass dieser Ring dann schon im Hintergrund des Weltalls zu sehen gewesen ist, so weit da oben gewesen ist. Und als er ihr dann diesen Film gezeigt hat, dass der Ring so weit oben im Weltall gewesen ist, nur um ihr zu signalisieren, dass seine Liebe von hier bis zum All und zurückreicht. Ah, welche Frau kann denn da noch Nein sagen, oder? Ich bin mal gespannt, was für Anträge ihr schon durchlebt habt. Aber natürlich lehnt eine Frau solche Anträge nicht ab. Deshalb, ihr Männer, ihr lernt hier fürs Leben. Ja? Gebt euch Mühe, die Latte ist hochgelegt, eure Kreativität ist gefragt. Benni, ich werde dich fragen, was du dir ausgedacht hast. Und ich frage mich, wenn wir solche Beispiele hören, was man bereit ist zu tun für die Liebe, wieso machen Menschen sowas? Im Vers 7, da heißt es gleich, lasst uns einander lieben, denn die Liebe, die kommt von Gott. Und Liebe, die kann man ja bekanntlich schwer beschreiben oder erklären. Die kann man nur erfahren. Gut, aber ist es zu wissen, wer denn der Erfinder und der Absender aller Liebe ist? Und in einer Welt, in der so viel Hass und Böses tobt, sind wir ja verrückt nach Liebe. Und deshalb versammeln sich auch ungefragt Tausende von Frauen vor ihren Fernseher, wenn Rosamunde Pilcher läuft oder Lindström. Nicht wegen der Landschaft. Lasst euch das nicht einreden. Nicht wegen der Landschaft. Die wissen ganz genau, warum sie sich das angucken. Wir tragen in uns einen Hunger nach Liebe. Und jeder von uns, auch wir Männer, Kerstin und ich und noch so ein paar von hier, wir waren vor kurzem auf einem Eheseminar, wo es unter anderem immer darum ging, wie wir uns gegenseitig unseren Liebestank füllen. Und wir brauchen das in unseren Ehen. Wir brauchen dieses gegenseitige Füllen unseres Liebestankes. Sonst zerfleischen wir uns mit der Zeit irgendwann einmal. Und jetzt heißt es da nicht nur, dass die Liebe von Gott kommt, sondern auch noch, dass man ein Kind Gottes an seiner Liebe erkennt. Okay, Hand aufs Herz. Wie oft erkennt man mich an meiner Liebe? Wenn es ein Kennzeichen eines Gotteskindes gibt, dass ich Liebe ausstrahle, dann kenne ich bessere Beispiele als mich. Aber es deckt sich mit den Früchten des Heiligen Geistes. Weiß jemand, was die erste Frucht des Heiligen Geistes ist? Es ist Liebe. Die erste Frucht in Galater 5 ist Liebe. Also ich komme nicht drum rum, Christsein und Liebe gehören, Liebe, sagte ich schon, Christsein und Liebe gehören zusammen. Ich mache meinem Gott keine Ehre, wenn ich lieblos, arrogant oder hochmütig mit den Menschen um mich herum umgehe. Und da heißt es sogar, wer liebt, kennt Gott. Und in Vers 8 heißt es, wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Denn Gott ist Liebe. Also das wiederum bedeutet, ich kann vielleicht nicht theoretisch lieben, aber ich kann sehr wohl ein theoretischer Christ sein. Ich kann mich Christ nennen, aber wenn es mir an Liebe mangelt, dann kenne ich Gott nicht. Und ich kenne den nicht, nach dem ich mich benenne. Ich kenne den nicht, auf dem sich doch alles beruft. Also was ist dann mit dem Fundament, auf dem ich eigentlich baue? Meistens kommt da nicht viel, und ganz häufig habe ich erleben müssen, dass diese Kartenhäuser, dieser Christen, dieser theoretischen Christen, irgendwann mal einstürzen. Und wenn ich mein Christsein vortäusche und es nicht wirklich durch Liebe durchwebt und getränkt ist, dann werden die wahren Motive irgendwann mal offenbar. Und das sind dann die Christen, die bitter sind, voller Neid, arrogant, unversöhnlich. So diese korinthenkackerischen Christen, wenn ihr die schon mal kennengelernt habt. Aber Johannes sagt ganz deutlich, unser Gott ist Liebe. Und deshalb, wenn du diesen Gott kennst, dann musst du auch lieben. Liebe deinen Nächsten, das ist kein Ratschlag. Liebe deinen Nächsten ist ein Gebot. Und das Gebot der Liebe steht sogar noch über den anderen Geboten. Es ist das Wichtigste, sagt die Bibel. Und in den kommenden zwei Versen 9 und 10 sagt dann Johannes, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns vor unserer Schuld freizusprechen. Freitagabend, als ihr hier den Missionsabend hattet, da hatte ich die Ehre, meine Jungs ins Bett zu bringen. Und ich habe das versucht. Und ich habe gedacht, wenn ich sie ins Bett bringe, dann kann ich hinterher meine Predigt vorbereiten. Und schon nach kurzer Zeit kam dann schon wieder Lennox zu mir rüber mit den Worten, hab jetzt genug geschlafen, Papa. Und dann legte er sich neben mich und ich merkte, wie er sich dann immer mehr so an mich randrückt. Und nach einer Weile wurden seine Augen immer schwerer und er schlief dann bei mir ein. Kurz daraufhin kam dann natürlich auch unsere Hauspolizei, das ist der Tristan. Und der guckt dann immer, warum der Lennox nicht wieder zurück ins Bett kommt. Und der fragt dann immer, warum darf der Lennox denn bei dir? Und es ist immer jeden Abend das gleiche Spiel. Dann lag der Lennox hier bei mir auf der linken Seite und der Tristan legte sich zu mir auf die rechte Seite. Und auch er ist dann gleich eingeschlafen. Und dann hatte ich beide Kinder in beiden Armen bei mir im Bett. Und das ist eigentlich das Glück, das hauptsächlich der Mutter vorbehalten ist. Aber ich schmelze in solchen Momenten dahin. Und das Gefühl, ich müsste auf eines meiner Kinder verzichten, das würde mich wahrscheinlich zerstören. Und gestern, da habe ich einen Artikel im Stern gelesen, wo ein paar Eltern von dieser German Wings Maschine, die da absichtlich gegen den Berg gesteuert wurde, ein Interview gegeben haben. Wie es war, als sie die Nachricht bekamen und wie ihr Leben jetzt aussieht. Diese Eltern, die sind absolute Wracks. Weil sie ihr Wertvollstes verloren haben. Und ich kann nur versuchen, mich da reinzufühlen. Eine Mutter sagte, ich habe dadurch den Glauben an Gott verloren. Ein anderer Vater, der sagte, das Vaterunser, das kommt mir nicht mehr über die Lippen. Und sie fühlen sich, wie man, wenn man sie lebenslänglich mit Trauer belegt hätte und sie zu Trauer verurteilt hätte. Sie können sich über nichts mehr freuen und sie suchen nur noch die Trauer. Ein Vater sagte, dass ein paar Wochen später seine Mutter bei einem tödlichen Unfall ums Leben kam. Und er konnte nicht mal um seine Mutter trauern, obwohl er sie geliebt hatte, weil die Trauer um seine Tochter einfach überwiegte. Und sie sind innerlich total zerstört, weil man ihnen das Wertvollste genommen hat, was sie hatten, ihre Kinder. Und ich kann das verstehen. Ein Kind sollte nie vor seinen Eltern gehen. Und diese Erfahrung, die haben wir hier in unserer Gemeinde auch schon gemacht. Und ich fühle da einfach mit. Und dann lese ich sowas, dass Gott seinen einzigen Sohn und seinen sicherlich geliebten Sohn opfert, damit deine und meine Schuld an das Kreuz von Golgatha geschlagen wird. Und sag mir nicht, dass da nicht Gefühle mit im Spiel waren. Wie trauert denn Gott, wenn er solch einen Verlust erlebt? Und wieso ist die Liebe zu uns Menschen so immens, dass jemand bereit wäre, seine andere Liebe, die zu seinem Sohn, herzugeben? Kann man das verstehen? Also ich weiß es nicht, aber auch wenn ich es nicht verstehen kann, so weiß ich, dass man sie erfahren kann. Und das haben viele unter uns schon erfahren, die auf dieses Liebesangebot Gottes geantwortet haben. Die Vergebung meiner Schuld und ein Leben mit Gott sofort, von heute an. Und dann auch noch mit Liebe aufgefüllt werden. Das ist das, was Gott uns anbietet. Kann man das noch überbieten? Und ich bitte jeden Einzelnen, der noch keine feste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, sich darüber mal klar zu werden. Er opfert den Sohn, damit wir leben können. Er reißt sich den Liebsten vom Herzen, schickt ihn weg, damit wir heimfinden. Er legt die Strafe auf ihn, damit wir Frieden hätten. Der Sohn kommt in die Gottverlassenheit, damit wir die Gemeinschaft mit Gott wiederfinden. Wie antwortest du auf sowas? Auf so viel geballte Liebe. Und ich bitte dich, finde da eine Antwort drauf. Und mach nicht so weiter. In Vers 13, da heißt es dann, ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also ein sicheres Zeichen, dass wir dann in dieser neuen Beziehung stehen, wenn wir uns für Christus entscheiden, ist, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Er in uns und wir in ihm. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast, aber lass diesen Satz doch nochmal wirken. Er in uns und wir in ihm. Wenn wir versuchen, dieses Wunder mit dem Verstand zu fassen, dann werden wir sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Denn dieses Wunder, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Wir können uns vielleicht ganz gut vorstellen, Gott als Schöpfer des Universums. Wie er mit seinen Worten Planeten und Moleküle formen tut. Vielleicht kriegen wir das halbwegs irgendwie hin. Vielleicht können wir uns aber auch mit unserem Verstand fassen, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, um mit uns zusammenzuleben. Ich finde, auch das ist mit dem Verstand noch halbwegs nachvollziehbar. Aber wenn wir sagen, dieser gewaltige Gott, der Galaxien schafft, vor dem Engel auf die Knie gehen, der schon immer war und immer sein wird, dieser Gott wohnt mit seinem Heiligen Geist in jedem einzelnen Christen. Hand hoch, wer von euch kommt an dieser Stelle an seine Grenzen? Und vielleicht reicht es auch völlig aus, dass wir es einfach nur wissen und glauben können. Vor allem, dass wir es genießen können, dass Gott uns so nah sein will. Vielleicht werden wir es nie wirklich verstehen, aber wir können es erfahren, dass dieser gewaltige Gott uns so nah sein will durch seinen Geist in uns. Und das dürft ihr genießen. Das dürft ihr annehmen und das dürft ihr genießen. Weiter sehen wir in Vers 15 und 16 eine doppelte Zusage, wie wir in Gott bleiben und wie er in uns bleibt. Einmal durch das Bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und in Vers 16, wer in dieser Liebe bleibt. Also zweimal wird hier gesagt, wer bekennt und in der Liebe bleibt. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir in Gott und er in uns bleibt. Ich kann über meinen Glauben nicht schweigen und ich muss meinen Glauben ausüben. Durch Bekennen und durch Liebe üben. Außerdem werden durch diese Liebe in Jesus schließlich auch interessanterweise alle sozialen Ordnungen von innen her erneuert. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Denken wir mal an unsere Ehen. Denken wir mal an unsere Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern in der Familie. Denken wir mal dran an die Beziehung zwischen Chef und Arbeitnehmer, zwischen Kollegen oder Nachbarn. Denken wir mal, was es bedeuten würde, wenn unsere Gemeinde in Ludwigsburg für ihre Liebe bekannt wäre. Was für Auswirkungen hätte das für unsere Gemeinde? Wir sind vielleicht noch nicht dort, aber ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg dorthin sind. Diese Liebe verändert von innen heraus. Und das verändert dann unsere Ehen, das verändert unsere Beziehung zu unseren Kindern, unsere Familien werden heil, unsere Arbeitsverhältnisse werden gut oder besser. Manchmal verändern sich Chefs dadurch, manchmal verändern sich Nachbarschaftsbeziehungen dadurch. Liebe verändert von innen heraus. Und eine Gemeinde, die für ihre Liebe bekannt ist, wow, was wäre das hier in Ludwigsburg? Nun macht Johannes einen Sprung in die Zukunft, denn er ist ja der Jünger, der die Offenbarung geschrieben hat. Und er weiß, dass jeder Mensch einmal vor Gericht stehen wird. Und dazu sagt er dann ab Vers 17 Folgendes. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Weil wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Johannes beginnt, dass selbst im Gericht du nichts befürchten musst, wenn du ein Liebender bist. Und ich finde das ein ziemlich steiler Gedanke, dass als Liebende haben wir selbst im Gericht Freudigkeit, sagt Heiko Krimmer, das ist ein Kommentator im Neuen Testament. Denn wirkliche Liebe, die ist frei von Angst. Ja, sie vertreibt sogar alle Furcht und Angst. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet, das griechische Wort für Furcht heißt in der Grundbedeutung Flucht. Und wer sich vor Gott fürchtet, der flieht vor ihm. Und wenn Furcht in unserem Leben ist, dann zeigt es, dass Sünde in unserem Leben ist. Aber gerade dann sollen wir ja nicht vor ihm wegfliehen, sondern wir sollen ja gerade dann zu ihm hinlaufen. Wenn wir uns vor ihm verstecken, wie damals Adam nach seiner Sünde, da geht diese Gottesgemeinschaft verloren. Und die Liebe kann in uns nicht zu ihrem Ziel kommen. Jesus will die Furcht aus unserem Herz rausnehmen und austreiben und Raum schaffen für die Liebe. Und dann hat er auch die Furcht vor dem Tag des Gerichts ausgetrieben. wo wir mit unserer Sünde zu Jesus hinfliehen und seine Versöhnung neu in Empfang nehmen können. Und wisst ihr, ich hab mir damals mal diesen Vers aufgeschrieben als junger Mann und an mein Regal gehängt in meinem Zimmer. Und ich hab den Vers ehrlicherweise nie so richtig verstanden. So aber gibt es Sinn für mich, dass wahre Liebe keine Furcht kennt, selbst vorm Gericht, weil die Liebe die Furcht austreibt und ich mit meiner Schuld und mit meiner Sünde, statt vor Gott zu fliehen, zu Gott hinrennen kann, weil er mir Vergebung dafür anbietet. Zum Schluss fasst Johannes nochmal messerscharf zusammen: Gott lieben und seinen Bruder hassen, das passt nicht zusammen. Er sagt, wer sowas behauptet, ist schlichtweg ein Lügner. Und es gibt diese Menschen, die so fromm tun, aber selbst ihren Ehepartner nicht verzeihen oder Geschwistern in der Gemeinde ein Leben lang etwas nachtragen. Und Jesus zeigt diese enge Verknüpfung zwischen Gottes und Nächstenliebe. Und er gibt seinen Nachfolgern ein ausdrückliches Gebot der Bruderliebe. Wer die Liebe nicht lebt, lehnt ausdrücklich gegen das Gebot, gegen den Willen des Herrn sich auf. Und das müssen wir einfach verstanden haben. Es geht nicht, dass wir uns Christen nennen und den Bruder hassen oder die Schwester hassen. So deutlich sagt es Johannes. Er sagt sogar in seinem Evangelium, also nicht jetzt hier in den Briefen, sondern im 13. Kapitel seines Evangeliums, das sagt er in Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Liebe ist das große Kennzeichen für Christen. Und ich gebe Thomas recht, als er in seiner Predigt gesagt hat, es ist nicht immer leicht, jeden zu lieben. Auch mir fällt es schwer. Aber gerade weil Gott die Liebe ist und weil von ihm die Liebe kommt, so glaube ich, ist es machbar. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir Liebe weniger als ein Gefühl sehen, als einen Gehorsamsschritt. Liebe zu tun, obwohl es sich nicht danach anfühlt, ist ein Geheimnis, das zur Liebe führt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, jemanden, gegen den ihr eigentlich etwas habt, ihm etwas Gutes zu tun, und mit der Zeit merkt ihr, dass sich in eurem Herzen auch was verändert gegen diese Person oder für diese Person. Und deswegen finde ich auch die Erfindung der Gemeinde so genial, dass durch dieses wöchentliche Zusammenkommen wir immer wieder konfrontiert sind miteinander und irgendwann mal wir wieder den Weg zueinander finden, wenn mal was kaputt gegangen ist. Und wenn wir Liebe nicht als Gefühl sehen, sondern als Gehorsamsschritt, wenn wir das ernst nehmen, dass es kein Ratschlag ist, liebe deinen Nächsten, sondern ein Gebot, dann wird sich auch in unseren Beziehungen was verändern. Und das ist eine bekannte Weisheit, gerade in Bezug auf eingefahrene Ehen. Wenn du für deinen Partner schon lange keine Liebe mehr empfindest und ihm dennoch Gutes tust, dann verändert sich auch in deinem Herzen mit der Zeit irgendwas. Zum Ende will ich nochmals die vorige Frage aufgreifen. Wie willst du auf dieses Liebesangebot von Jesus reagieren? Willst du es ablehnen? Willst du es weiterhin ignorieren? Oder willst du es annehmen und dich ihm öffnen? Ich denke, er wartet voller Liebe auf dich. Und die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier und für unsere Gemeinde. Amen. Ich stehe noch auf zum Gebet. Lieber Herr Jesus, eine Sache, die so schön sein kann, nämlich die Liebe, kann auch so unheimlich schwer sein. Und wir merken, dass wir da immer wieder auch an unsere Grenzen stoßen. Und Vater, du siehst auch, dass wir nicht die sind, die mit unserer Liebe prahlen können. Wir können nicht angeben damit, dass wir so tolle, liebevolle Menschen sind. Aber Herr, zumindest sind wir bereit, unser Herz dir zu öffnen und uns verändern zu lassen. Und du siehst, dass wir zu einer Gemeinde werden wollen, zu Menschen werden wollen, die Liebe ausstrahlen. Und jeder Einzelne von uns hat seine Schwierigkeiten da drin. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du uns da hilfst, dass du uns veränderst und dass du uns zu Menschen machst, die dich repräsentieren können in einer guten Art und Weise, dass die Welt erkennt, wer du bist. Danke dir für heute, diesen Sonntag. Danke dir für unser Zusammensein. Danke für deine Liebe. Amen.